ARD Sounds.
Dieses Drehbuch für diesen Irrsinn muss Monty Python geschrieben haben. Das ist so die Hoffnung, dass Monty Python viel vorweggenommen hat von dem, was uns jetzt täglich ereilt.
Aber auch in der Berichterstattung, in der medialen, merkt man natürlich, dass das Skandalisierungspotenzial drastisch sinkt, sobald da kein Migrationshintergrund im Spiel ist.
Friedrich Merz kann es wirklich nicht, aber er kann es immer noch besser, als es all die anderen nicht können könnten.
Ich bin nicht für die Klarnamenpflicht, weil du dich in Gefahr begibst, wenn du dich äußerst öffentlich.
Extra 3. Bosettis Woche.
Ich möchte nicht rund wie ein Kieselstein reden und werden. Das ist nicht meine Art und auch nicht meine Kommunikation.
Sprach der Ziegelstein Friedrich Merz. Hier kommt eine neue Folge von Bosettis Woche, dem Extra 3 Podcast. Mein Name ist Sarah Bosetti und ich darf mich heute mit einem Mann unterhalten, der schon länger auf der Bühne steht, als ich auf der Welt bin, und das völlig zu Recht.
Saufen, prügeln, Maßkrugschlägereien gab's, Frauen wurden angegrapscht und sexuell belästigt, aber das läuft in Bayern ja unter Brauchtumspflege. Es ist komisch, ne? Es ist eine Stimmung, die neue Regierung ist noch gar nicht so lange im Amt und sieht jetzt schon so alt aus, wie es die Ampel am Ende nie war. Im Regierungsviertel kursiert ja schon der alte Witz: Was ist der kürzeste Abstand zwischen zwei Fettnäpfchen? Ein März. Das hatte ja schon Markus Söder befunden, als er sagte, diese Regierung ist die letzte Patrone für die Demokratie. Sagt die größte Platzpatrone, die durch die Republik schwirrt.
Und habe viele alte Nummern, Klassiker mal durchgeguckt, was könnte man da heute noch nehmen. Bei manchen Texten bin ich erschrocken, habe gesagt, um Gottes Willen, das hast du vor 25, 30 Jahren geschrieben. Das könntest du heute ja 1:1 umsetzen. Wenn das alles ist, was du mit deiner Satire erreicht hast, ist es auch blöd. Viele wissen das gar nicht. Also Trumps Großeltern stammen ja aus Kallstadt in der Pfalz. Im vorletzten Jahrhundert sind seine Großeltern aus der Pfalz in die USA ausgewandert. Und da kann man mal sehen, welch verheerende Folgen Migration für ein Land haben kann. Nicht bei dem, was zu uns kommt.
Urban Priol ist heute da. Hallo.
Ja, hallo.
Ja, das ist wahr mit Trumps Großeltern, was ja, du da sozusagen ja, gerade erzählt hast. Man müsste ihnen ja fast dankbar sein.
Ja, naja, nee, eigentlich nicht. Aber das Schlimme ist, dass ja Friedrich Merz die Einladung erneuert hat. Also er soll ja im September hierher kommen. Und Friedrich Merz hat schon gesagt, ich werde ihm seine Heimat zeigen. Ich war mal in Kusel bei der Bundeswehr stationiert. Ich zeige ihm das mal alles. Sag, nee, warum kann man diesem Mann nicht einfach, also um mal Kante zu zeigen, zu sagen, wir machen ein Einreiseverbot. Das wäre doch mal was Sinnvolles. Und nicht einladen, dass er hierher kommt. Wer weiß, was der, am Ende kommt er noch auf den Geschmack und übernimmt noch Rheinland-Pfalz.
Wenn es, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass Rheinland-Pfalz nicht wichtig wäre, aber wenn es nur Rheinland-Pfalz wäre. Also mein Gedanke wäre ja auch, weil ich gerade gesagt habe, oder deswegen habe ich gerade gesagt, ne, man müsste seinen Großeltern dankbar sein, wenn die jetzt nicht ausgewandert wären, dann hätten wir ja jetzt vielleicht einen Bundeskanzler Donald Trump. Er würde dann ein bisschen anders heißen wahrscheinlich. Ja? Aber stell dir das mal vor.
Ja, das würde vielen Dumpforisten gefallen, die unterwegs sind in Focus Online und Welt Online, die immer dem widersprechen, was J.D. Vance gesagt hat, es gäbe bei uns keine Meinungsfreiheit mehr. Mm. Bei manchen Beiträgen, die ich da lese, denke ich mir, oh, wenn es doch nur so wäre. Also die würden das auch sehr begrüßen, glaube
das
ich.
Das wird sofort gegen dich verwendet, haben, wenn du das hier sagst. Wird sofort Shitstorm, ja, Urban Priol fordert ja das Ende der Meinungsfreiheit.
Ja, ja. Nee, fordere ich gar nicht, wir haben sie ja. Also mir ist es, und was, wenn da ein Shitstorm kommt, das halte ich aus. Aber ich habe nur so schön in den letzten Jahren immer beobachtet, also wie gerade, die man draußen nie trifft, sondern nur im Netz, was die alles wollten. Erst war Sebastian Kurz das große Idol, ne, dieser
dieser korrupte Arsch in Österreich. Dann haben sie gesagt, okay, der ist jetzt weg. Dann wurde es Orban plötzlich, weil der, ja, das Paradies. Und da ist also, da können die Frauen nachts sicher auf die Straße gehen und es sind keine Migranten da und alles ist super. Dann wurde der krachend abgewählt, was eine Superwahl war in diesem Jahr. Mhm. Na, dann haben sie bei uns gesucht, haben gesagt, wir können es bei uns. Da war die große Hoffnung natürlich erst auf Jens Spahn, der jetzt dummerweise mit 86%, weil also der Selbsterhaltungstrieb der Union halt immer sich vorantreibt, gewählt wurde, obwohl er nichts in seiner politischen Laufbahn auf die Reihe gebracht hat. Aber das ist ja Wählern bei uns auch nicht so wichtig. Der war die Hoffnung. Dann haben sie gesagt, jetzt muss es Merz werden. Merz muss es werden, jawohl. Dann war zwischenzeitlich wirklich auch J.D. Vance die Hoffnung. Und jetzt ist es nach dem völligen Absturz von allem, sind sie jetzt bei der letzten Hoffnung gelandet, die uns wieder ins fossile Zeitalter der 60er Jahre zurückdrängen will, gelandet. Und jetzt sagen alle Katharina Reiche vor Bundeskanzlerin. Wie blöd kann ein Volk eigentlich sein?
Das ist mir auch noch nicht so zu Ohren gekommen. Sagen das wirklich alle? Also vielleicht umgebe ich mich mit den komplett gelesen falschen Menschen, die gar nicht ganz so freundliche Worte für Katharina Reiche haben.
Nein, es sind halt einfach ein paar Stimmen, die meinen, sie wären die Mehrheit. Also man muss das auch immer einordnen. Mhm. Auch wenn die immer alle sagen, ja, wir haben doch ganz klar, wir wollen doch bei uns eine, die Mehrheit will eine AfD-Regierung, die Mehrheit will eine AfD-Regierung, die Mehrheit will eine bürgerliche Mehrheit der Mitte, der rechten Mitte. Das sagt, Moment mal, langsam. Also in den neuesten Umfragen haben AfD und CDU gerade mal 49%. Das ist nicht die Mehrheit. Und die 25-27% der AfD sind auch nicht unser Land. Also das heißt, also 75% sind immer noch anderer Meinung, was mich wieder beruhigt. Wir sollten also nicht in Panik verfallen, sondern optimistisch sein. Und die Doofis, die einfach wirklich sagen, dass Katharina Reiche, ich meine, also ich muss sagen, ich mache den Job ja schon länger, ne? Also ich mache den seit 4 Jahrzehnten. Man soll ja alles immer irgendwo satirisch auch umkläuseln. Aber ich kann mal ganz direkt sagen, so etwas Grottenschlechtes in Inhalt und Performance ist mir in all den Jahrzehnten noch nie untergekommen.
Wo du das gerade sagst, du machst das seit 4 Jahrzehnten. Und in diesem Zusammenschnitt, den wir eben gehört haben, hast du auch gesagt, ne, so ein paar alte Nummern, die könnte man 1:1 heute noch bringen. Ja. Lustigerweise war vor 2 Wochen, also in der letzten Folge, Klaus von Wagner zu Gast. Und da haben wir kurz genau über dieses Gefühl gesprochen. Es bringt ja alles nichts mit der Satire. Nun ist es ja so, du hast ja schon Neues aus der Anstalt gemacht, als Klaus die Anstalt noch gar nicht machen konnte, weil es sie in der, ne, so quasi noch nicht gab. Ist das ein Gefühl, mit dem du ringst? Ist das ein Gefühl, das dich befällt? Dieses, ach Gott, ist es irgendwie alles umsonst?
Also es ist, sagen wir mal so, es ist ein Gefühl, das mich vor, ich würde sagen, 10 Jahren noch mehr so beschäftigt hat, dass ich gesagt habe, man muss doch was ändern. Du gehst so auf die Bühne, du willst doch was ändern, du willst die Welt verändern. Ne, bei Helmut Kohl haben wir gedacht, wir gehen auf die Bühne, machen ein paar Witze über die Birne. Und nach 3 Wochen ist der Dicke weg. Es wurden dann lange 16 Jahre. Also das war schon ein erster Lernprozess. Und es ist jetzt so einfach so für mich auch das Gefühl, auch zum inneren Wohlbefinden, die Haltung zu bewahren, aber zu sagen, ich kann den Irrsinn eigentlich nur kommentierend begleiten. Ich kann ihn nicht ändern. Also die letzten 5 Wochen waren für mich, als es um diesen Wahl ging, Timmy. Also das war für mich, also dieser Irrsinn, der jetzt ja irgendwo wahrscheinlich schon auf dem Grund der Nordsee liegt, da war für mich, womit beschäftigen wir uns eigentlich? Und schon da habe ich gedacht, dieses Drehbuch für diesen Irrsinn muss Monty Python geschrieben haben. Also das ist immer so, das ist so die Hoffnung, dass Monty Python viel vorweggenommen hat von dem, was uns jetzt täglich ereilt.
Ich glaube, mich beschäftigt diese Frage natürlich auch wenn ich noch nicht ganz so lange dabei bin, aber jetzt ja auch nicht erst seit 3 Tagen und so ein bisschen. Natürlich beschäftigt einen das und wir alle, also wir Menschen wollen ja Selbstwirksamkeit, ne? Also wir wollen ja, dass, wenn wir was tun, was passiert. Das ist ja ein sehr menschlicher Drang.
Ja, sicher, natürlich.
Und irgendwie ist man, wenn man dann halt immer redet, man hat das Gefühl, ja verdammt, die hören ja gar nicht auf uns, Unverschämtheit. Das ist irgendwie deprimierend, aber ich habe eben auch den Gedanken, dass wir als SatirikerInnen, wie auch immer, uns ja eigentlich gar nicht mehr Macht wünschen dürfen, als wir haben. Also wenn Satire mehr Macht hätte, wenn sie wirklich so große politische Macht hätte, dass die Politik auf uns hören müsste, dann wäre sie ja bei weitem nicht mehr so frei, wie sie jetzt sein darf. Insofern ist es ja auch irgendwie richtig. Und ich glaube aber, das habe ich aber zu Klaus auch schon gesagt, man darf natürlich auch nicht vergessen, es wäre ja vielleicht ohne die Satire, ohne die Kunst, ohne die Fähigkeit einer Gesellschaft zu reflektieren, auch politisch, wäre es ja vielleicht alles noch viel schlimmer. Das können wir ja, wir haben ja keine Parallelwelt, in der das alles nicht existiert. Also wenn wir eine Parallelwelt hätten, in der du jetzt 40 Jahre geschwiegen hättest, wer weiß, vielleicht sähe die sehr viel schlimmer aus.
Das kann sein. Ich weiß natürlich, es ist tröstlich, ja. Das ist richtig. Also ich habe ja auch, du auch, wir haben ja beide vieles erreicht. Und es ist auch richtig, also dass man einfach die Stimme erhebt. Also unser Handwerk ist unser Mundwerk. Das ist, ich hätte auch lieber gern ein Handwerk gelernt, wo ich gleich die Erfolge sehen könnte, wenn ich irgendwie ein Auto zusammenbasteln könnte, was ich nicht kann, weil das Auto wäre danach gar nicht mehr da, wenn ich mich dran bemühen müsste. Von daher sage ich, okay, was ich kann, ist mein Mundwerk, was ich sage, Maul aufmachen und was sagen. Und wenn danach ein paar Leute sagen, das habe ich jetzt so gar nicht gesehen aus dem Blickwinkel, ich denke mal drüber nach, dann hat man doch schon einiges erreicht. Also dann kann man sich doch nicht zurücklehnen, um Gottes Willen, nein, sondern sagen, das ist der Antrieb, um weiterzumachen. Ich wollte immer schon vor 30 Jahren, habe ich gesagt, ich fange morgens an und mache so einmal im Monat einen Rückblick über den Monat als Frühschoppen, weil so diese Tradition weg war. Also ich habe mir mein Studium verdient als Kellner und dann war das immer in unserer Dorfkneipe, dann kamen immer morgens um 10 die den Gottesdienst geschwänzt haben. Einer musste immer hin und musste dann berichten, also worüber gepredigt wurde, damit die dann, wenn sie um 12 Uhr heim sind, es ihren Ehefrauen erzählen konnten. Und da wurde da flogen die Gebetsbücher auf den Tisch und da wurde leidenschaftlich diskutiert und politisiert. Und das war, irgendwann brach das so weg. Und da habe ich damals schon gesagt, lass uns doch die Tradition wieder aufleben. Und wenn am nächsten Morgen beim Bäcker 2-3 Leute sagen, ich war gestern beim Briol, da hat er was gesagt, das war ganz interessant, dann hat man doch schon was erreicht. Ist doch super.
Ja, ich glaube auch. Wir haben gerade über am Anfang über Trump gesprochen und das Glück oder Pech, dass er nicht mehr, also dass er nicht in Deutschland lebt. Wir haben aber ja unseren ganz eigenen Sympathieträger an der Macht. Auch er ist schon zum Thema geworden und ich würde ihn gerne noch ein bisschen mehr zum Thema machen.
Klatschen vom Balkon.
Ja, also vielen Dank. Es spricht zu Ihnen der Kaufhausdirektor.
Ich bin bis jetzt sehr geduldig gewesen, auch im Umgang mit der SPD. Die SPD muss allerdings auch wissen, Kompromisse sind keine Einbahnstraße. Deswegen appelliere ich auch an alle, jetzt etwas maßvoll in der Sprache zu bleiben. Aber ich habe keine Vollmacht, die CDU umzubringen. So, in dieser Koalition muss die Union vorkommen.
So, das war ein angebrachter Applaus für Friedrich Merz, weil er es geschafft hat, ein Jahr im Amt zu bleiben. Und zwar nach unserer Aufnahme genau heute. Es ist bei uns nämlich noch Mittwoch. Der Podcast kommt am Freitag raus. Also dann ist Friedrich Merz schon ein Jahr und 2 Tage im Amt, wenn er es denn soweit schafft. Was sagst du, schafft Friedrich Merz die 2 Tage vermutlich schon, aber schafft er noch ein Jahr?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, das hängt davon ab, wie die Wahlen im Herbst ausgehen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Vermutlich wird dann sowieso die SPD schuld sein, ist klar. Also in Sachsen-Anhalt könnte vielleicht Sven Schulze, so wie er gepampert und gepusht wird, noch eine kleine Aufholjagd hinlegen. Ich fürchte, Mecklenburg-Vorpommern, trotz der Bemühungen des Landwirtschafts- und Umweltministers Backhaus um den Wahl, werden nicht die erhofften 4-5% bringen, die sich Manuela Schwesig vielleicht erhofft hat. Also ich denke, sie werden sagen, schaut mal, wenn man klare Kante, was ja immer gerade bei der Bild-Zeitung immer gern verlangt wird, klare Kante zeigen, wie Schulze in Sachsen-Anhalt, das führt zumindest zu so einem Erfolg, und davon redet ja die Union mittlerweile, kein völliges Desaster ist für sie ja schon ein Erfolg. So muss man Politik machen, und die SPD hat gezeigt, wie man es völlig verkackt. Und dann werden sie wahrscheinlich in das gehen, was auch viele Dumpfbacken immer erhofft haben, die gesagt haben, am besten wäre absolute Mehrheit für die Union und so, wie es bei Helmut Kohl war. Jetzt ist die Hoffnung, dass die Union eine Minderheitsregierung unter Duldung der AfD macht. Und da muss ich ehrlich sagen, ist für mich, auch wenn ich ihn nun wirklich gar nicht schätze, Friedrich Merz, der ja, wir haben ja alle vorher schon gewusst, also, und danach wurde es ja bestätigt, also er kann es wirklich nicht, aber er kann es immer noch besser, als es all die anderen nicht können könnten. Also müssen wir dem größten Sauerländer seit Heinrich Lübke kräftig die Daumen drücken, dass es halbwegs gut ausgeht, was für uns Satiriker jetzt auch nicht ganz einfach ist. Aber was ich ihm wirklich abnehme, ist seine totale ablehnende Haltung der AfD gegenüber. Auch wenn er vor einem Jahr diesen Fehler gemacht hat mit dieser Abstimmung im Bundestag.
Tatsächlich?
Ja, ich glaube, ich nehme es ab. Nur ist er umzingelt von vielen CDU-Kranten, wo ich also nicht mal den Fingernagel ins Feuer legen würde, weil dann wäre alles verbrannt. Aber ich glaube ihm irgendwie, ich weiß nicht warum, es ist so ein Bauchgefühl, dass das Einzige ist, was ich ihm noch abnehme. Alles andere kannst du vergessen.
Aber krass, dass du dir da so sicher bist, weil ich hätte vor diesem 29. Januar des vergangenen Jahres hätte ich auch gesagt, na komm, so weit wird er nicht gehen.
Das war für mich auch schlimm.
Ja, ich habe lustigerweise, mit Mariam Lau von der Zeit über Merz gesprochen, das war aber vorher. Die ist ihm, glaube ich, auch, ich glaube, der hat größere Sympathien für Friedrich Merz als ich, ne?
Oh ja, also die hat nur Sympathien, also die hat, ich wüsste nicht, was ich sonst noch hätte, also sie ist schon sein Maskottchen.
Ja, ich weiß nicht, ob ich es weit gehen würde, aber da ist jedenfalls, unsere Sympathien sind da, glaube ich, unterschiedlich gelagert, und ich fand dieses Gespräch über Friedrich Merz mit einer Person, die ihm nicht so ablehnend gegenübersteht, irgendwie ganz interessant, weil die hat so gesagt, ja, ich glaube, wenn du den, also ich paraphrasiere jetzt, ne, es ist eine Weile her, wenn du den um 2 Uhr nachts wächst und irgendeine Entscheidung steht an, dann wird das ist eigentlich, also so sinngemäß, ist einer von den Guten, wenn du den wächst, der wird erstmal, der ist schon stabil, so. Und danach ist halt, also.
Also ich wollte jetzt nicht gesagt haben, dass Friedrich Merz einer von den Guten ist. Dafür macht er genug Blödsinn.
Nein. Ich wollte dir das auch gar nicht, ich wollte euch da nicht auf eine Stufe stellen, überhaupt nicht. Ich wollte nur sagen, dass danach, ein paar Monate danach, glaube ich, ist dann diese Sache passiert, wo Friedrich Merz dachte, hey, so Abstimmung mit der AfD ist doch vielleicht doch eine ganz tolle Idee. Und da hätte mich jetzt dann im Grunde interessiert, ne, ob da vielleicht dann so ein Stimmungsumschwung stattgefunden hat. Ich habe das zumindest in Ihren Artikeln jetzt, soweit ich sie gelesen habe, nicht so erkannt, aber dass du, der, glaube ich, ja sehr viel weniger Sympathien für die Person und den Bundeskanzler und den Politiker Friedrich Merz hast, dass du halt trotzdem sagst, so ja, da, das kaufe ich ihm noch ab, das finde ich interessant.
Man muss sich doch an irgendwas noch festhalten. Also man hat ja sonst nichts. Also das ist, also wenn er es immer wieder mantraartig betont, es wird das nicht geben, hat er ja jetzt auch am Sonntag bei der Mioska, wo er immer sagt, oh Gott, jetzt kommt wieder der alte Schullehrer an, der Frauen, ich denke immer, wenn der sagt, also Frau Mioska, hören Sie mir mal zu, das klingt für mich auch so nach 70ern, dass er sagen will, also Fräulein. Ne, aber da hat er nochmal gesagt, es wird weder eine Tolerierung noch eine Minderheitsregierung. Das nehme ich ihm ab. Aber er wird dann gehen und dann machen es die anderen. Dann machen es die Linnemanns, die Spahns, die Klöckners, die viel, viel schlimmer sind als ein Merz.
Nur also vollständigkeitshalber muss man sagen, vor diesem 29. Januar 2025 hat er das halt auch schon gesagt, ne, dass es keine Zusammenarbeit in welcher Form auch immer geben wird, dass wer zusammen mit der AfD die Hand hebt, dann steht ein Parteiausschlussverfahren an und so. Und das war dann ja irgendwie doch gar nicht so.
Ist doch das kleine bisschen Resthoffnung, das ich noch habe, dass irgendwo...
Ach so, das möchte ich dir nicht nehmen.
Dass ein bisschen irgendwie, dass man an irgendetwas noch glauben kann. Na, ich meine, ansonsten, wenn Friedrich Merz von Vertrauen redet, da brauchst du mir nicht kommen. Na, ich traue Friedrich Merz so weit, wie ich ein Klavier werfen kann. Bei Söder brauche ich zwei. Aber es gibt so kleine Momente, also so, sagen wir mal so, mit der Pipette, wo man ja irgendwo ein bisschen Nektar raussaugen muss. Viel mehr kommt ja nicht. Aber dass man sagt, ja, vielleicht ist wenigstens das etwas, worauf man sich, nachdem er auch erkannt hat, dass dieser 29. Januar ein gigantischer Fehler war, dass er da vielleicht draus gelernt hat. Ich setze bei keinem Politiker irgendwo die Fähigkeit zu Lernprozessen voraus, um Gottes Willen, nein. Aber wir müssen doch auch irgendwo uns an irgendwas festhalten. Wir müssen noch ein bisschen Optimismus, also nicht, dass ich jetzt von Altersmilde befallen wäre, ja, aber es ist einfach, ist ja okay, wenn er wenigstens das durchhält, den Rest versemmelt er sowieso. Also, aber das wäre schon mal was.
Ja, ja. Ich möchte auch gar nicht gegen deinen letzten Funken Hoffnung anreden. Wirklich gar nicht. Du hast recht. Wir bauen auf Friedrich Merz. Ich habe ja auch zwei Gedanken zu Friedrich Merz gehabt, jetzt so bevor er sein Amt antrat. Nämlich einmal, ich möchte wirklich wahnsinnig gerne von Friedrich Merz überrascht werden. Ja, also ich bin gar nicht, es ist gar nicht so, dass ich jetzt irgendwie sage, ich mag dich nicht und ich möchte, dass du scheiterst, sondern im Gegenteil, ich möchte ja überrascht werden. Und das führt auch gleich zum zweiten Punkt. Du hast es eben auch schon genannt. Wir müssen ja hoffen, und ich hoffe wirklich ganz doll, dass diese Regierung gelingt. Also ich möchte nicht, dass die Koalition zerbricht. Ich möchte nicht, dass Deutschland politisch irgendwie in chaotischere Zustände gerät, weil das wie immer am Ende nur den Extremisten hilft. Das heißt, müssten wir Friedrich Merz viel mehr gut zureden. Vielleicht tun wir das falsch. Ja. Also ich meine, er hat jetzt gerade sozusagen Geburtstag mit seinem Einjährigen. Ja. Ne? Also vielleicht sollten wir einfach ein bisschen netter zu ihm sein.
Ja, aber es kann doch nicht unsere Aufgabe sein, als satirische Beobachter des Politgeschehens, dass wir sagen, wir unterstützen die Regierenden, sondern wir müssen sie ja kritisch begleiten. Und das ist ja unser Dilemma. Also wir begleiten sie kritisch, es fällt auch gar nicht schwer. Es ist eigentlich das Problem, was uns die Politik täglich an Futter liefert, das satirisch noch zu toppen, ist eigentlich die Hauptaufgabe. Also es hält mich im Alter jung. Das ist für mich jeden Tag eine Challenge, zu sagen, okay, ich habe eine Meldung, so, wie machst du da jetzt Satire draus, wenn die Satire schon in der Meldung liegt. Und das ist echt toll. Also das hat sich geändert in den letzten Jahren. Das ist wirklich spannend. Und natürlich bin ich auch und sage, wir müssen schauen, dass diese Regierung zusammenhält. Aber dann soll sie doch endlich mal auch einen Arsch hochkriegen und einfach mal sagen, ja, wir machen jetzt auch mal was. Wir zeigen jetzt, wie wir die AfD klein halten. Nicht indem wir ihre Parolen nachplappern, sondern dass wir hergehen und sagen, so pass mal auf, wir stellen die jetzt in den Punkten. Letzte Woche hat die AfD im Bundestag einen Antrag gestellt, dass man Grundgesetz ändern sollte und die Vermögensteuer abgeschafft wird. Sag ich, es betrifft ja ihre klassische Klientel, oder? Also alle, wo alle sagen, das sind Prekäre, das sind Leute, die wenig verdienen, die AfD ist ja nur für die ausgebeuteten Arbeiter da und dann wollen die Vermögensteuer abschaffen, wo es nichts damit zu tun hat. Die ganze Verwandtschaftsaffäre, wo das Kürzel klar ist, wofür AfD steht, alle Familienmitglieder drin, die muss man doch mal stellen, da muss man doch mal dranbleiben. Das ist eine Aufgabe für die Politik und für die Medien auch. Ich meine, die haben in Nordrhein-Westfalen ein Büro, da ist eine Großtante und ein Großonkel beschäftigt. Und die Großtante ist bettlägerig, die kann überhaupt nicht mehr irgendwo hingehen und dann sagen die noch, ja, die macht Homeoffice. Da muss doch draufgekloppt werden. Und das ist das, was mich wirklich aufregt, also sowohl in der Politik, also von den demokratischen Parteien, wie auch von den Medien, dass hier vieles viel zu zahm genommen wird. Man muss sie doch stellen können, es muss doch möglich sein. Es ist ähnlich wie bei Donald Trump, wo ich auch gesagt habe, es muss doch diesem orangenen Blödmann, muss doch mal irgendeiner die Stirn bieten, gerade Friedrich Merz, er hat ja genug davon. Und es kann doch nicht sein, dass in einem Jahr, über einem Jahr Donald Trump, die einzige Person in Anführungszeichen, die gesagt hat, ich habe einen Arsch in der Hose und rebelliere mal, diese Rolltreppe im UN-Hauptgebäude war. Die gesagt hat, den Blödmann fahre ich nicht nach oben. Das können wir doch auch, wir sind Europa, wir sind ein so toller Kontinent, wir gehen vom Polarkreis bis kurz vor Afrika. Wir sind doch was, lass uns doch mal aufstehen und gegen diesen Depp mal ankämpfen. Entschuldige, jetzt bin ich zu weit ausgefasert.
Nein, du bist genau das brauchen wir doch. Ich fände es allerdings irgendwie eine coole Geschichte, wenn am Ende Donald Trump tatsächlich einfach von einer Rolltreppe gestürzt worden wäre. Also nicht im Sinne von stürzen, sondern im Sinne von politisch stürzen. Ich fände das schön. Wenn ihr übrigens Lust auf mehr coole Geschichten habt, vor allen Dingen auch ein bisschen unglaubliche Geschichten, dann haben wir hier noch was für euch.
Bosettis Woche Podcast-Tipp.
Man konnte fragen, wen man wollte. Keiner hat ihn je gesehen, keiner wusste, dass er existiert.
Katharina ist über 80 Jahre alt. Und was sie beschreibt, das ist die Suche nach einem Phantom. Die Suche nach ihrem Vater. Aber es ist auch ein wenig erzähltes Kapitel deutscher Nachkriegsgeschichte, das bis heute nachwirkt. Ich bin Ann Kleinknecht, Journalistin im BR, und ich erzähle euch Katharinas Geschichte. Durch Zufall gerate ich mitten rein in eine aufwühlende Zeitreise an den Bodensee, ins Dörfchen Immenstadt, kurz nach Kriegsende. Mitten rein in eine verbotene Liebesbeziehung zwischen einer deutschen und einem französischen Soldaten. Eine Verbindung mit schwerwiegenden Folgen für Katharina, denn sie ist eines von mindestens 400.000 Besatzungskindern, die damals in Deutschland gezeugt wurden. Kinder, die es weder von Besatzer noch von deutscher Seite aus hätte geben dürfen, die es aber trotzdem gab und über denen dann ein großes Tabu schwebte. Der verbotene Vater. Ab 6. Mai bei Alles Geschichte, der History-Podcast in ARD Sounds. Den Link findet ihr in den Shownotes.
Genau da findet ihr ihn. Hört euch das an in ARD Sounds. Wir kommen nun zu Folgendem. Es passieren ja so viele Dinge auf der Welt und in diesem Land und überhaupt. Deswegen machen wir jetzt eine schnelle Runde.
Ha, ja.
Speed Dating.
Also, ich bringe ein paar Themen rein, stelle dir Fragen dazu und du gibst schnelle oder auch langsame Antworten. Wir nehmen das mit dem Speeddating auch nicht so genau. Thema 1. Die SPD, die Linke und die Grünen haben in einer gemeinsamen Aktion ihre Accounts auf X stillgelegt. Was sagst du, richtig so, viel zu spät oder komplett falsch?
Viel zu spät. Hätten sie schon früher machen können.
Ich bin auch noch auf X. Ist mir aufgefallen.
Nee, ich nicht. Also ich hab ab und zu mir mal was an. Ich kann es nicht. Also ich kann also weder diesen Depp unterstützen, noch den Schwachsinn verfolgen, der da gepostet wird. Nee, ist gut, dass sie weg sind.
Ja, es ist ein furchtbarer Ort. Ich bin da auch nicht mehr. Ich sage ein bisschen zu viel. Das ist so, alles, was ich überall sonst poste, poste ich da auch noch. Aber ehrlich gesagt habe ich den Account hauptsächlich, damit nicht jemand anders einen Account in meinem Namen da hat. Das ist so der einzige wirkliche Grund. Es ist ein komplettes Shithole, muss man sagen.
Das haben wir schon bei Facebook erlebt, also wo Frank Marius Barwasser alias Erwin Belzig und der ruft mich mal an und ich sage, sag mal, was schreibst du da für einen Schwachsinn? Und ich habe gesagt, wo? Und er hat gesagt, ja, auf Facebook unterhalten wir uns. Ich bin überhaupt nicht auf Facebook. Und dann haben wir lange gebraucht, um rauszufinden, wer da unsere vermeintlichen Dialoge eingestellt hat, ne? Die keiner von uns jemals bedient hat. Also von daher halte ich mich aus dem ganzen Schwachsinn fern. Und es war eine unglaubliche Akribie. Wir mussten dann über einen ARD-Account, dass wir überhaupt wussten, wer das war. Und der war dann irgendwo bei Herzogenaurach in Franken, der das eingestellt hat. Und dann konnten wir also per einstweiliger Verfügung ihm untersagen, dass er es nicht mehr macht.
Krass.
Na, der also nur, der wirklich nur Dinge eingestellt hat, so, ja, das Übliche halt, ne? Rechtsnationale Gedanken.
In eurem Namen?
In unserem Namen, ja.
Also das passiert in allen sozialen Medien. Ich finde X, ohne da jetzt zu lange drauf eingehen zu wollen, aber es ist wirklich, es ist ein furchtbarer Ort. Es war mal ein Debattenort.
Ja, das soll es ja auch sein. Ich finde ja auch, dass soziale Medien ein Debattenort sein sollen.
Jetzt ist es halt einfach nur ein Ort voller Hass.
Nur wenn alle immer sagen, ja, wir haben da unsere Moderation und wir achten auf die Netiquette, dann sage ich, hey, Welt Online, Netiquette, dort rufen Leute zum Mord auf, zur Lynchjustiz, wo ist denn da bitte die moderierende Netiquette? Oder lassen sie es so laufen, weil sie sagen, da schreiben viele Dumpfbacken in unserem Sinne, was wir eigentlich denken und was wir so in einem Artikel nicht schreiben dürften. Sie geben sich Mühe, Ulf Poschardt, Ulrich Reitz.
Aber meinst du jetzt in den Kommentaren?
Ja, in den Kommentaren, in den Foren.
In den Foren von den Seiten selber oder auf Social Media?
Auf Social Media, in den Foren. Ich meine, früher hat man bei Leserbriefen immer gesagt, naja, das hat die Redaktion selber geschrieben. Aber da wussten wir auch schnell, nein, nein, die Leserbriefe sind schon genau von den Blödmännern und Blödfrauen, die so denken. Und jetzt ist mit der Ausuferung von Social Media ist es natürlich noch viel schlimmer geworden, weil jeder sofort irgendetwas, wo ich auch sage, es muss doch, also es geziemt sich doch, wenn es einen Restfunken Anstand gibt. So wie zum Beispiel jetzt nach dieser Amokfahrt in Leipzig.
Ja, da kommen wir gleich noch hin.
Ja, wo man sagt, da berichten wir drüber, aber wir sperren die Kommentarfunktion, bis geklärt ist, was passiert ist.
Ja.
Weil dann die üblichen Verdächtigen sofort sich draufstürzen, ah ja, kein Vorname, schon klar.
Ja.
Und das muss, da müssen wir irgendwie gucken, dass wir das müssen wir schauen, dass wir das irgendwie einhegen können. Wobei ich auch weiß, es ist zu spät. Sie haben bei den neuen Medien zu lang geschlafen. Da hatte Bill Gates schon vor 20 Jahren gesagt, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie das die Welt verändern wird. Und alle haben gesagt, nö, das wird irgendwie gehen. Nein, natürlich nicht. Klar, dass jetzt jede Straße, wo ein Kanal gelegt werden muss, sofort erstmal ins Netz geht und sagt, wollen wir nicht, Petition. Das ist wirklich ausgeufert und sie haben den Fehler gemacht, nicht zu sagen, okay, wenn einer im Netz was postet, dann wie früher Leserbriefe, Klarnamen, Adresse, Punkt.
Ja, ich meine, da gibt es ja durchaus Bedenken gegen, ne?
Ne, ich weiß nicht. Also ich fand das, hat dich das jemals gestört, wenn du einen Leserbrief gelesen hast, wo der Name drunter stand? Also mich nicht.
Ja, aber das war da gab es auch noch, da standen wir, also wir, weiß ich nicht, aber standen auch noch alle im Telefonbuch mit ihrer Adresse. Ein bisschen andere Zeit, glaube ich. Also ja. Klarnamenpflicht, ich bin nicht für die Klarnamenpflicht, weil du dich natürlich dann auch in Gefahr begibst, wenn du dich äußerst öffentlich. Also
ja, sagen wir mal so, wenn, also wir als vernünftig denkende Menschen, so möchte ich uns jetzt mal bezeichnen, ganz überheblich, hätten nichts zu befürchten, wenn wir mit Klarnamen drin wären. Aber wenn Hetzer und Hater und Lynchjustizaufrufer mit Klarnamen drinstehen müssten, da mal zu sagen, ey Freundchen, so geht's nicht. Also da hätte ich jetzt die großen Bedenken nicht. Und ich fürchte nur, dass wir haben da einiges verschnarcht. Und jetzt bei der KI, so wie die beginnt auszuufern, verschnarchen wir das nächste große Ding.
Ja, Moment. Aber ich glaube, ganz so einfach ist das mit der Klarnamenpflicht halt auch nicht, weil das tatsächlich ein bisschen eine Gefahr für die Meinungsfreiheit sein kann, ne? Weil es gerade Menschen, also gerade marginalisierte Gruppen, Minderheiten, die können, also für die muss es ja auch so ein bisschen Schutzräume auch in der digitalen Welt geben, die es dann
eben. Glaube ich nicht. Also okay. Glaube ich nicht. Also in der analogen Zeit gab es die Meinungsfreiheit auch. Da war halt der Name im Leserbrief unten abgedruckt. Und warum muss ich mich hinter einem Pseudonym, was weiß ich, Betsy, Watzi, 663 verstecken? Warum?
War aber da war auch nicht das große demokratische Forum der Leserbrief. Also Leserbriefe, gut, dass es Leserbriefe gibt und gab, aber das kann man ja jetzt nicht mit dem Internet und Social Media vergleichen. Also eigentlich wäre ja die Idee von Social Media, die Idee des Internets, eine Demokratisierung des digitalen Raums.
Es ist eigentlich eine tolle Idee. Ja, gebe ich dir recht. Es ist eine tolle Idee. Aber
es ist eigentlich eine tolle Idee. Nur
würdest du nicht auch sagen, es ufert aus?
Ja, ja, nur ich glaube, die Probleme liegen woanders. Also es gäbe natürlich Vorteile, wenn alle mit Klarnamen posten müssten. Weiß ich, dass es Vorteile gibt, aber es gäbe eben auch die Nachteile. Und Menschen, gerade Menschen, die sich eben nicht, also die es gibt einfach Menschen, die sich in Gefahr bringen könnten, dadurch ihre Meinung zu äußern, weil dann plötzlich eben auch vielleicht ihre Adresse online steht.
Also sagen wir mal so, ich rede jetzt um Gottes Willen nicht den Leuten das Wort, die sagen, wenn einer einen Politiker als Schwachkopf beschimpft, dass dann am Morgen die Wohnung durchsucht wird. Das ist einfach Quatsch. Ja, aber wenn jetzt einer unter einem Nicht-Klarnamen zu Mord oder sonst irgendwas aufruft, dann finde ich schon, sollte es einfach sein, auch wenn er nicht mit Klarnamen im Netz steht, die IP-Adresse nachverfolgen zu können, um zu sagen, so Freundchen, also das hast du jetzt einmal gemacht, wenn wir dich noch einmal erwischen, dann bist du fällig, dann wirst du gesperrt.
Ja, aber das ist ja nicht dasselbe. Also das ist ja was anderes. Also dass diese Plattformen belangt werden können müssen und Menschen, die tatsächlich gesetzeswidrige Dinge posten, belangen können müssen, das ist ja eine andere Forderung. Da sind wir beieinander.
Ja gut, das haben ja gerade die Amis gesagt, dass es nicht mehr gehen soll. Auf Druck von Elon Musk.
Ja.
Und seinem Ex-Account.
Genau, und das ist halt die Sache, die sozialen Medien, das ist jetzt ein großes Thema, aber die sozialen Medien müssten ja grundsätzlich anders funktionieren und auch die Algorithmen müssten ja anders funktionieren. Ich habe nur diesen einen Gedanken zum so eine Plattform wie X verlassen. Ich finde es einerseits richtig und andererseits ist es so krass. Also wenn man jetzt zumindest mal ganz kurz diese sozialen Netzwerke noch als Debattenräume betrachtet, weil da laufen 100.000 Dinge falsch, aber es sind trotzdem unsere digitalen und, wenn man ehrlich ist, auch zu einem Großteil hauptsächlichen Debattenräume, auch ne, wenn es viel besser wäre, wenn es besser laufen würde, aber wenn man sie als Debattenräume betrachtet, dann ist es ja schon irgendwie krass, dass schon der Raum, in dem man spricht, schon das Forum, in dem man spricht, ein politisches Statement ist. Also du sprichst dann nur noch auf X, wenn du eine bestimmte politische Einstellung hast oder wenn du Bots magst, weil das ist ja auch einfach ein Bot-Friedhof, ehrlicherweise. Ja. Ne? Und wenn du dann, weiß ich nicht, auf Blue Sky bist, dann tust du das nur, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, Mitte links bist oder so. Ich verstehe den Gedankengang, Elon Musk nicht unterstützen zu wollen. Ich finde es alles irgendwie auch richtig, ne? Aber gibt's auch so auf, ich weiß nicht, welcher meiner Schultern das kleine Männchen das sagt, es ist nicht die Lösung, dass wir sogar die digitalen Räume komplett voneinander trennen.
Ja, das passiert aber. Du kannst es nicht ändern. Also du gehst in die Foren, wie ich ja schon gesagt habe, von Welt und Focus Online, dann gehst du aufs Forum von Zeit Online und jeder findet da seine Blase und seine Bubble, in der er sich wohlfühlt. Ich bin grundsätzlich dafür, das ist eine tolle Möglichkeit, dass man sich austauscht. Also finde es super. Es ist nur erschreckend, was man halt manchmal liest. Und das muss man aushalten und wir beide sind ja beruflich da gefangen, dass wir uns auch damit beschäftigen müssen. Also ich sehne den Tag der Rente herbei, wo ich mich mit diesen Dingen nicht mehr auseinandersetzen muss. Bis dahin mache ich es noch mit Freude, weil Zorn hält jung und es speist sich auch vieles daraus.
Ja, ich glaube, wir ziehen das Thema Leipzig mal kurz vor. Es wäre jetzt der dritte Punkt gewesen, aber dann kommt es jetzt, weil du es einfach gerade schon angesprochen hast. Also es haben, glaube ich, wirklich viele Leute gelesen in den vergangenen Tagen. In Leipzig ist vor ein paar Tagen ein Mann in eine Menschenmenge gefahren und hat zwei Menschen getötet und weitere Menschen verletzt. Sag mir mal, was hast du über die Tat und was hast du über die Debatte danach zu sagen?
Also erstmal die Tat, furchtbar. Es ist ich weiß nicht, wie man auf so eine Idee kommen kann, ein Auto als Waffe zu benutzen. Und das ist einfach furchtbar, auch für die Verletzten, für die Verstorbenen, für die Angehörigen. Das ist schlimm. Was mich ein bisschen nachdenklich stimmt, ist, wie schnell danach der erste Wutaufbruch gegen so eine Tat, als alle sagten, ja, wir haben keinen Vornamen, ist ja klar, was war, ist ja wohl völlig logisch. Als es dann klar war, es war also ein in Sachsen geborener, also ein Sachse, der das verübt hat, dass es dann so schnell wieder abflaute. Also, dass dann nicht die üblichen, dass nicht Herr Dobrindt kam, der gesagt hat, da sieht man, wie wichtig es ist, dass wir abschieben müssen, dass nicht die anderen kamen. Das hat man schon ein paar Mal erlebt. Das war in Mannheim auch so, als der Russlanddeutsche auch mit seinem Auto durch die Fußgängerzone gekeilt ist. Und der wurde auch von einem Migranten gestoppt, so wie auch in Leipzig ein Taxifahrer mit Migrationshintergrund die ganze Sache beendet hat. Und da fehlt mir, dass in der gleichen Gewichtung darüber berichtet wird. Na, erst so dieses reflexartige, nee, ist klar, Merkel 2015. Das finde ich schlimm.
Ja, das ist halt einfacher, ne?
Ja, natürlich ist es einfach. Das wollen die Menschen ja. Die wollen die nicht reflektieren, nicht nachdenken, sondern ich will sofort wissen, wer ist schuld. Und wenn es mir keiner sagt, wer schuld ist, dann sage ich selber.
Und es ist ja auch, also das sind ja jetzt so die Leute, die man dann in Internetforen oder auf Social Media trifft.
Ja, ja, klar.
Aber auch in der Berichterstattung, in der medialen, merkt man natürlich, dass, sagen wir mal, das Skandalisierungspotenzial drastisch sinkt, sobald da kein Migrationshintergrund im Spiel ist.
Genau.
Und also, Fairness halber muss man ja sagen, Medien funktionieren, gerade überregionale Medien funktionieren natürlich schon so, dass sie gucken müssen, was hat eine gesamtgesellschaftliche, also was hat eine Relevanz fürs ganze Land. Und so schrecklich das auch klingt, nicht jeder Tod jedes Menschen ist für alle Medien überregional berichtenswert.
Ja.
Das geht natürlich nicht so, auch nicht jede Gewalttat. Das ist grundsätzlich verständlich und irgendwie auch richtig, sonst würden wir den ganzen Tag nichts anderes tun, als über Tode lesen und auch
gar
nicht hinterherkommen. Aber, ja, ich komme zu meinem Aber, natürlich, absolut. Aber, wenn ich das kurz sagen darf, ist, die Frage ist ja auch, warum hat etwas nur politische Relevanz, wenn da ein Migrationshintergrund im Spiel ist? Das stimmt ja gar nicht. Und sogar in diesem Fall, wo es stand Mittwoch, ne, 6.5. bei uns, ich weiß ja nicht, was bis Freitag noch rauskommt, aber wo es ja so scheint, dass da ein Mensch psychisch krank ist und das der Grund ist, auch da könnte man ja jetzt eine große Diskussion lostreten über die psychologische Versorgung in Deutschland oder so. Das ist auch ein politisches Problem.
Natürlich, aber das ist aber schwieriger. Das bringt ja keine Klickzahlen und bringt keine Auflage. Also es ist schon so, dass auch gewisse Dinge herbeigeschrieben werden. Das ist ja das, was ich den Medien auch zum Vorwurf mache. Also das einfach sagen, oh klar, wir müssen gleich mal schüren, das könnte ein Migrationshintergrund sein. Ah, da kriegen wir die Klickzahlen mehr, da haben wir dieses mehr, da haben wir da noch mal rein. Anstatt erstmal zu sagen, langsam mal überlegen und dann, wenn Klarheit herrscht, berichten wir. Aber das ist ja in der schnelllebigen Zeit dort nicht mehr möglich. Da muss ja sofort was generiert werden.
Ja.
Also, was ich sagen will, ist, es werden auch Dinge herbeigeschrieben, die es so gar nicht gibt. Also, wir haben immer noch, sagen die Leute, dass am meisten die Deutschen beschäftigt das Thema Migration. Das stimmt nicht. Migration ist abgerutscht vom Stellenwert her fast auf ein Level mit dem Klimaschutz.
Ist so traurig, dass das wenig ist.
Bei der letzten Umfrage war der Wahl 4 Punkte vor diesen beiden Themen. Ich meine, wir reden nicht über Klimaschutz, es ist etwas, es ist zu abstrakt. Ne, bei Wetter sind die Deutschen gleich, da haben sie gleich Puls und sagen, heute regnet es, schon scheißig. Ne, was den Klimawandel angeht und die Ozeane heizen sich auf, die Nordsee war so warm wie noch nie, dann ist der Deutsche eher gelassen und sagt einfach, ist so super, ich kriege mir die Fischgleife, die Diät. Ne? Aber es ist halt auch Arbeit, sich damit zu beschäftigen. Ne? Also einfache Dinge zu sagen, das waren Ausländer, das war das Wetter, mehr brauche ich nicht. Hm. Das entspricht halt auch vielen Menschen, die einfach abends nach der Arbeit heimkommen und sagen, ich habe keine Lust mehr, mich damit zu beschäftigen, was ich verstehen kann.
Ja.
Nur muss es nicht sein, dass man sich dann mit den falschen Dingen beschäftigt.
Wir haben jetzt noch ein drittes Thema, und zwar das hier.
Erstmal sind die Preise ja gesunken, aber nicht in dem Rahmen, wie sie hätten sinken müssen. Und deswegen bin ich überhaupt nicht zufrieden mit dem, was wir da jetzt erleben. Das kann man sich nicht gefallen lassen.
Das sagt das Mitglied einer Regierungspartei, die den Tankrabatt beschlossen hat, Matthias Mirsch. Was sagst du, Tankrabatt, gute Idee oder wie kriegen wir den Bundesverkehrsminister von einem Tempolimit auf Autobahnen überzeugt?
Meine Güte, also erstmal sollten wir unseren Bundesverkehrsminister Verkehrsminister nennen, wie so viele andere auch. Es ist ein völlig falscher Weg. Was soll dieser Scheiß mit Tankrabatt? Ne, alle sagen, okay, die Straße von Hormuz ist zu, wir kriegen weniger Sprit, also muss doch die erste Linie sein, die man vorgibt, wie verbrauchen wir weniger? Das war in den 70ern noch kein Problem. Da kam Willy Brandt, hat eine Regierungserklärung gemacht und hat gesagt, wir müssen jetzt, weil die OPEC die Förderung drosselt, müssen wir jetzt schauen, wir machen Tempo 100 auf Autobahnen, Tempo 80 auf Landstraßen und wir machen ein Fahrverbot an Sonntagen. Stell dir das mal heute vor, wenn sowas käme. Also gut, es ging nicht, weil es müssen ja also 70% aller Autos müssen ja unterwegs sein, sonst hätten wir ja Parkplatzprobleme. Aber man muss doch den Leuten den Anreiz geben, zu sparen und nicht zu sagen, wir machen jetzt einen Tankrabatt, der übrigens im Wesentlichen bei den Mineralölkonzernen landet. Gerade beim Diesel war heute die Meldung, die 17%, also 17 Cent Rabatt auf Diesel kommen nur mit 4 Cent beim Verbraucher an.
Da gibt es teilweise Erklärungsansätze für, ne? Habe ich auch gelesen. Nämlich, dass das noch irgendwie vom Wochenende, egal.
Ja. Wurscht, aber was für mich entscheidend ist, ich bin ja viel unterwegs mit unserem Tourkombi, ist auch ein Diesel. Den fahre ich mit HVO 100, also Frittenfett und Ölabfällen aus Fritteusen. Wo ich mich auch gefragt habe, warum geht dann der Preis für ein Nicht-Rohölprodukt genauso nach oben wie für ein Ölprodukt? Konnte mir auch der Tankwart meines Vertrauens, bei dem ich es gerne immer tanke, nicht erklären. Ich finde es trotzdem toll. Es ist blöd, wenn du hier im Auto stehst, der Motor läuft, kriegst du Hunger, weil also dieser Pommes frites-Geruch rauskommt. Aber nun reden wir von unserem großen Verkehrsminister Patrick Schnieder. Es hat mich auch nicht gewundert, vor einem Jahr, als es um die Ressortvergabe ging, dass die CSU so erstaunlich still war, als es hieß, wer macht Verkehr? Und dann haben die gesagt, also nach unserem Ramsauer Peter und unserem Dobrindt Xandi und unserem Scheuer Andi noch jemanden zu finden, der es noch schlechter machen könnte, das kriegen wir nicht hin. Soll die Schwesterpartei erledigen. Und die hat es grandios erledigt. Mit Patrick Schnieder. Die haben gesagt, okay, das ist der Bruder von Gordon Schnieder, der kandidiert in Rheinland-Pfalz. Das ist natürlich Hauptsache, es ist einer im Fernsehen präsent. Egal, also was aus dem Gesicht herausquillt. Hauptsache, er ist da. Und nun hat ja Patrick Schnieder jetzt schon drüber überlegt, ob er diesen sinnlosen Tankrabatt nochmal verlängern will. Also auch da sind ja großartige Ideen für die Zukunft. Er sagt, der Zustand der Bahn ist demokratiegefährdend. Dann habe ich gesagt, hast du das deinen Kumpels mal gesagt von der Schwesterpartei, die dafür verantwortlich waren? Nö. Dann kommt der gleiche Schnieder und sagt zwei Tage später, also die ambitionierten Ziele von Frau Paller von der Bahn bis 2040 Pünktlichkeit zu erreichen, wären zu ambitioniert. Er möchte gerne das Ziel der Vorgänger weiternehmen, das 2070 ja wohl ausreicht. Da bin ich 109. Also ich möchte es schon noch erleben. Ne? Und dann sagt er, das Deutschland-Ticket, das bis 2030 im Preis festgeschrieben ist, auch ein klares Zeichen für Energiesparen, Energiewende, das sollte jährlich neu bewertet werden und auch erhöht werden. Und dann kam der Oberknaller. Er möchte gerne Milliarden investieren, um eine Magnetschwebebahn in Deutschland zu ermöglichen. Ich weiß jetzt nicht, was die in Meppen, also im Emsland machen, ob die sagen, scheiße, jetzt müssen wir den ganzen Mist wieder aufbauen. Die Chinesen haben sich kaputt gelacht, haben gesagt, Magnetschwebebahn brauchen wir, die haben wir einmal probiert, ist große Problem, geht gar nicht. Der Einzige, der sich bei ihm wahrscheinlich gemeldet hat, war Edmund Stoiber, der gesagt hat, Patrick, das ist eine super Idee, wir haben noch ein paar Triebköpfe und Züge, Teile von meinem großartigen Projekt des Transrapid nach München am Flughafen. Die haben nur etwas Flugrost. Die sammle ich jetzt ein aus einer Scheune in Erding und damit fliege ich dann mit dem Münchner Hauptbahnhof zu dir nach Mainz und dann können wir das. Also ich weiß es nicht. Es ist zum Teil schon wirklich erschreckend. Also es geht nichts halt. Es ist nichts, was nach vorne geht. Es macht mich so wahnsinnig. Ich meine, über Katharina Reiche müssen wir nicht reden. Also das ist Quatsch. Also die will ja auch da zurück zum Holzvergaser. Ne? Friedrich Merz, der uns in die Zukunft führen soll, ist für mich auch so wie ein Fabrikdirektor aus den 60ern, der immer auf den Knopf drückt und sagt, Frau Schmitz, wo bleiben die Schnittchen? Die Bürger, glaube ich, sind schon in allen Bereichen, Verkehr, Elektromobilität, egal worum es geht, schon viel, viel weiter als die Politik. Und das macht mir ein bisschen Hoffnung in der Breite.
Das ist schön, dass jetzt zum Abschluss noch ein bisschen Hoffnung kommt. Aber wir sind noch nicht ganz am Abschluss, denn es kommt ja noch das hier.
Eine letzte Frage.
Die Idee ist, du stellst mir eine Frage, ich stelle dir eine Frage, die lustig oder ernst, politisch oder nicht, wie auch immer sein kann. Und du entscheidest, wer von uns anfängt.
Soll ich anfangen?
Ja.
Fange ich an. Also pass auf, politisch haben wir schon genug gemacht. Schon mal, dein Name ist ja toll, Sarah Bosetti. Ich sehe dich in einer Reihe, ich beobachte auch deine Auftritte immer mit viel Vergnügen und sehe dich durchaus in der Nachfolge von Claudia Cardinale, Gina Lollobrigida und Sophia Loren, wenn du in einem Italo-Western eine Rolle bekämst. Wer wären deine lieblingsmännlichen Sparringspartner?
Das ist ja eine abgefahrene Frage.
Ja, dafür bin ich bekannt.
Bud Spencer und Terence Hill.
Super! Klar, Terence Hill muss man nicht unbedingt haben, aber Bud Spencer war einfach großartig. Es waren tolle, tolle Dinge. Super.
Ich glaube, ich würde einfach gerne, vielleicht will ich gar nicht seine Sparringpartnerin sein, vielleicht will ich einfach seine Rolle mal spielen. Ich wäre voll gern mal Bud Spencer.
Und immer voll auf die Ohren, oder? Buff, buff.
Genau. Ich glaube, das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Oh, jetzt habe ich so eine viel zu realistische Frage hier. Naja, wir haben direkt zum Einstieg und auch in der Mitte nochmal darüber gesprochen, dass du den ganzen Spaß ja schon seit einer ganzen Weile machst. Was hätte denn sonst aus dir werden können, wenn nicht das? Du hast mal auf Lehramt studiert, oder?
Ja Gott, ich habe dann studienbegleitendes Praktikum und Blogpraktikum gemacht und wusste gleich, das wird nicht gut ausgehen für mich, wenn ich in dem Beruf ende. Ich habe mein Studium mit Taxifahren verdient, wurde da auch zum leidenschaftlichen Dieselfan und Autofan. Also ich glaube, ich wäre dann, wenn alles schief gegangen wäre, vermutlich als Taxifahrer geendet, weil da kann man auch mit vielen Leuten reden und ich habe viele skurrile Geschichten erlebt. Das wäre wahrscheinlich dann...
Lustig, ich dachte kurz, es endet so in, wenn alles schiefgegangen wäre, dann wäre ich in der Autobranche gelandet. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie du jetzt so als Christian Lindners Kollege einfach enden würdest. Das würde ich mir für dich nicht wünschen.
Ich habe dir auch vorhin schon gesagt, ich müsste ja dann an Autos schrauben. Ich bin ein guter Diagnostiker. Also wenn ich merke, oh, irgendwas klingt komisch, und dann fahre ich immer in die Werkstatt meines Vertrauens und sage, pass mal auf, ich glaube, es könnte dies und dies sein. Und dann sagt mir dann immer der Mann aus der Werkstatt, ey, hast du das wieder rausgefunden? Das ist genau das, was du gehört hast. Aber ich könnte es nie selbst beheben. Und dass Christian Lindner als Gebrauchtwagenverramscher endet und irgendwann wahrscheinlich in einem Werbespot auftaucht, wir kaufen ihr Auto.de, neben Ralf Schumacher, das finde ich schon ein tröstliches Ergebnis einer Politkarriere.
Das stimmt. Und ich finde, genau dieses tröstliche Gefühl, das sollten wir jetzt mitnehmen. Das war Bosettis Woche für heute. Wenn ihr diese Folge mochtet, schreibt wie immer sehr gerne an bosettiswoche@ndr.de. Wenn ihr diese Folge nicht mochtet, dann wie immer nicht. Denn Kritik, wer mag schon Kritik? Wir wollen nur Lob hören. Ihr dürft den Podcast natürlich sehr gerne abonnieren. Und weiter geht es am 22. Mai in 2 Wochen dann mit Miguel Robitzky. Ich freue mich sehr drauf. Das war's für heute. Vielen Dank, dass du da warst, Urban. Es war sehr schön.
Aber sehr gerne. Es hat mir viel Spaß gemacht.
Mir auch. Tschüss.
Ciao.
Extra 3. Bosettis Woche. Ein Podcast vom NDR. Alle 2 Wochen neu.